Wer den Namen des Herrn anruft, soll errettet werden. Wir haben schon ein paar Namen Gottes durchgenommen. Der Herr, mein Versorger, das ist 1. Mose 22. Und dann hatten wir beim letzten Mal der Herr, mein Feldzeichen. Wenn wir sozusagen mit Gott in den Krieg ziehen, halt im Geistlichen. Heute ist es, der Herr ist Friede. Ihr dürft Richter 6 aufschlagen, wenn ihr mitlesen wollt. Und solange ihr das macht, erzähle ich euch mal kurz was zum Wort Frieden. Das ist nämlich im Hebräischen nochmal etwas anders als bei uns. Frieden ist nämlich im Deutschen eher, ja, keine Waffen. Die Waffen schweigen. Wobei das auch eher Waffenstillstand sein könnte. Frieden ist ja tatsächlich auch noch, da sind gute Beziehungen zwischen dem Land. Wenn man sich das anguckt, Deutschland und Frankreich, ganz lange Zeit Erbfeinde. Und dann nach dem Zweiten Weltkrieg durch die Freundschaft von Charles de Gaulle und Konrad Adenauer ist da auf einmal was ganz anderes draus entstanden. Selbst dieser Beziehungsaspekt ist aber noch zu wenig im Hebräischen. Das hebräische Wort für Frieden kennt ihr bestimmt. Shalom, genau. Also das ist ja ein Wort, das in christlichen Kreisen doch eher noch bekannt ist. Anderes sehr bekanntes Wort aus dem Hebräischen ist Amen. Oder Halleluja auch. Shalom ist eben nicht einfach nur Frieden, sondern da geht es darum, dass etwas komplett ist. Es ist ganz geworden. Vollkommen. Da steckt Sicherheit drin. Da steckt sogar das Wohlbefinden drin. Da steckt Gesundheit drin. Da steckt Freundschaft drin. All das kommt in diesem Wort Frieden drin vor. Also wenn es heißt, Friede sei mit dir zum Beispiel, dann steckt das da alles drin. Dann heißt es nicht einfach bloß, ah, jetzt kann ich gut aufatmen und so weiter, sondern du darfst wieder komplett sein. Du darfst gesund sein, dir darfst wohlergehen, du darfst gute Freundschaften haben, du darfst in Sicherheit leben. All das steckt mit drin. Und nun kommen wir dazu, wo Gottes Name uns damit erwähnt wird. Also, das Buch der Richter ist, die Israeliten sind im verheißenen Land ja endlich angekommen. Und nachdem Josua gestorben ist und auch noch die Leute, die mit dabei waren, heißt es dann, lange Zeit hat sich Israel noch dran gehalten. Die lange Zeit kann man jetzt für uns aus unserer Sicht vielleicht auch mal nicht so lang definieren, waren circa 17 Jahre. Also hat mal jemand nachgerechnet, ich habe selber nicht, aber circa 17 Jahre, bis die Israeliten angefangen haben, von Gott abzufallen. Und am Anfang des Richterbuchs wird es beschrieben, wie das immer wieder passiert ist. Die Israeliten fallen ab von Gott und dienen anderen Göttern. Gott nimmt seine schützende Hand weg. Irgendwelche Feinde Israels können angreifen. Israel schreit wieder zu Gott. Oder man könnte auch sagen, sie rufen den Namen des Herrn an. Gott schickt ihnen einen Erretter. Und er befreit Israel. Dann leben sie einige Zeit im Frieden, in Ruhe. Und dann geht es wieder von vorne los. Ich habe jetzt gerade vergessen, der wievielte Anlauf das bei Gideon gerade ist. Aber schon mittendrin. Die Israeliten haben eben sich wieder daran gemacht und haben anderen Göttern gedient, den Göttern der Kanaaniter und alles Mögliche. Und dann kommen die Midianiter. Die Midianiter sind aus der Gegend des heutigen Jordanien bis runter nach Arabien unterwegs gewesen und waren mit Kamelen unterwegs. Und das Blöde bei Kamelen ist, mit denen kommt man richtig schnell rein und richtig schnell wieder raus. Die haben in einer Art Guerillataktik gerade zur Zeit der Ernte immer angegriffen, die Ernte geklaut und sind wieder abgezogen. Und in einer Gesellschaft, die auf Landwirtschaft angewiesen ist, ist das sehr unpraktisch. Und obendrein hat Gott dann ihnen auch nochmal gesagt, ja, ich habe euch jetzt so oft geholfen und ihr habt mich immer noch verlassen. Und Israel schon, oh ja, okay, okay. Ich lese jetzt ab Vers 11 in Kapitel 6. Moment, habe ich doch gerade richtig? Ja. Und der Engel des Herrn kam und setzte sich unter die Terebinte bei Ophra, die gehörte Joasch, dem Abiezriter. Sein Sohn Gideon drosch Weizen in der Kelter, um ihn vor den Midianitern zu verbergen. Da ganz kurz noch zu, in der Kelter hat man ja eigentlich Wein getreten, und Getreidedreschen hat man eher auf dem Hügel gemacht. Warum ist Gideon da unten in der Kelter? Da sieht ihn keiner. Also er versteckt sich, um das bisschen, was er hat, noch aufzubrauchen und dass es für ihn bleibt. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm: Der Herr mit dir, du streitbarer Held. Gideon sagte zu ihm: Ach, mein Herr, ist der Herr mit uns? Warum ist uns denn das alles widerfahren? Und wo sind alle seine Wunder, die uns unsere Väter erzählten und sagten: Der Herr hat uns aus Ägypten geführt? Nun aber hat uns der Herr verlassen und uns in die Hände der Midianiter gegeben. Also der Kontrast: Gideon, der sich versteckt in der Kälte, und der Engel des Herrn, Jesus, bevor er Mensch wurde, kann ich ein andermal erklären, kommt an und spricht ihn als streitbaren Helden an. Und Gideon kontert gleich auf eine ganz andere Weise und sagt: Wo ist denn all das Große, das Gott früher getan hat? Er erinnert an den Auszug aus Ägypten, an die Rettung Israels und dann auch noch an all die anderen Wunder, die passiert sind. Aber ist halt nichts mehr zu dem Zeitpunkt. Was soll das denn jetzt? Der Herr wandte sich zu ihm und sprach: Geh hin in dieser deiner Kraft. Du sollst Israel aus den Händen der Midianiter retten. Sieh, ich habe dich gesandt. Er aber erwiderte ihm: Ach, mein Herr, womit soll ich Israel erretten? Sieh, meine Tausendschaft ist die geringste in Manasse und ich bin der kleinste in meines Vaters Haus. Der Herr sprach zu ihm: Ich will mit dir sein, sodass du die Midianiter schlagen wirst wie einen Mann. Er aber antwortete ihm: Habe ich Gnade vor dir gefunden? Dann gib mir doch ein Zeichen, dass du es bist, der mit mir redet. Weiche nicht von hier, bis ich wieder zu dir komme und mein Speisopfer bringe und es vor dir hinlege. Er sprach: Ich will bleiben, bis du wiederkommst. Gideon ging hin, richtete ein Ziegenböcklein zu und ein Epha ungesäuertes Brot und ein Epha Mehl, also Epha ist eine Handvoll, legte das Fleisch in einen Korb und tat die Brühe in einen Topf, brachte es zu ihm heraus unter die Terebinte und setzte es ihm vor. Der Engel Gottes sprach zu ihm: Nimm das Fleisch und das Ungesäuerte, lege es hin auf den Fels hier und gieß die Brühe aus. Und er machte es so. Da streckte der Engel des Herrn den Stab aus, den er in der Hand hatte, und rührte mit der Spitze das Fleisch und das Ungesäuerte an. Da fuhr das Feuer aus dem Fels und verzehrte das Fleisch und das Ungesäuerte. Und der Engel des Herrn verschwand vor seinen Augen. Gideon sah das, dass es der Engel des Herrn war, und sagte: Ach, Herr, Herr, habe ich den Engel des Herrn von Angesicht zu Angesicht gesehen. Damit meint Gideon, ich müsste eigentlich sterben. Weil er weiß, hier stand Gott vor mir. Und Gott selber hat zu Mose gesagt: Niemand kann mich sehen und leben. Und hat deswegen ja zu Mose gesagt: Du darfst dich da in der Felskante verstecken und ich gehe an dir vorüber, halt meine Hand über dich und du darfst dann meinen Nachglanz ansehen. Und jetzt ist Gideon hier und sieht den Engel des Herrn, Jesus selber, also Gott selber, von Angesicht zu Angesicht und sieht, wie der mit auffährt und sagt: Oh, du meine Güte, jetzt muss ich sterben. Der Herr sprach zu ihm: Friede sei mit dir. Fürchte dich nicht, du wirst nicht sterben. Da baute Gideon dem Herrn einen Altar und nannte ihn: Der Herr ist Friede. Der steht dort noch bis auf den heutigen Tag in Ophra, der Stadt der Abiezriter. Also hier haben wir den nächsten Erlösernamen Gottes. Der Herr ist Friede. Beim Wort Frieden gehe ich nochmal kurz aufs Hebräische ein. Es tut mir leid, dass ich jetzt kein PowerPoint fertig geschafft habe. Das wäre für euch vielleicht etwas ansehnlicher. Die Hebräer arbeiten in ihrer Sprache mit sogenannten Wortwurzeln. Das heißt, man kann es auf drei Konsonanten zurückverfolgen. Und diese drei Konsonanten sind dann nochmal in 2:1. Auch interessant, die Buchstaben im Hebräischen haben eine Bedeutung. Das habe ich mir nicht selber überlegt, das ist tatsächlich überliefert aus der alten Zeit noch im Judentum. Die Buchstaben sahen bei denen früher auch etwas anders aus. Und aus den alten Buchstaben, die die Israeliten hatten, bevor sie nach Babylon sind, haben wir dann auch das Griechische und daraus dann unser Alphabet bekommen. Genau, und diese Buchstaben haben nun Bedeutung. Der erste Buchstabe des Wortes Shalom ist das Shin. Shin sind die Zähne. Zähne sprechen vom Verderben, vom Verzehren. Also erstmal etwas Verzehrendes, was dabei ist. Jetzt kommt der Buchstabe Mem dazu, der letzte Buchstabe. Dieser Buchstabe ist das Wasser. Spricht vom Chaos, denn wenn ihr mal versucht habt, Wasser zu greifen, ohne dass es gefroren ist, total chaotisch. Und wenn ein Tropfen mal irgendwo ist, man findet ihn nie wieder. Wenn man jetzt diese beiden Buchstaben zusammenpackt, Shin und Mem, kommt man auf das Wort Shem. Das Bild, das sich bei diesem Wort bildet, ist der Verzehrer des Chaos. Und das Wort Shem ist Name. Und wenn ich plötzlich jemanden mit Namen ansprechen kann, ist für mich das Chaos geringer, weil ich dann plötzlich weiß, da ordnet sich's. Da ordnet sich's, die Person kenne ich, die Person kenne ich, die Person kenne ich. Es ordnet sich alles. Das Chaos wird verzehrt. Jetzt kommt da mitten hinein der Buchstabe Lamed, das L. Und der ist ein Hirtenstab. Und das ist jetzt dieses Bild. Das Chaos wird verzehrt durch den Stab des Hirten, durch unseren guten Hirten. Dadurch, dass wir in Jesus den guten Hirten haben, bringt er eine Ordnung in unser Leben. Und diese Ordnung ist eben dadurch, dass wir Vollkommenheit haben, dass es uns gut geht, dass wir Sicherheit haben, dass wir Frieden haben, dass wir Freundschaften haben können. All das kommt dadurch hinein, dass Jesus bei uns regiert. Je nachdem, wie man Shalom schreibt, gibt es noch einen vierten Buchstaben. Das ist das sogenannte Waff, das man dann als O oder U auch lesen kann. Und dieses Waff ist ein Nagel. Also, der Hirte bringt ins Chaos hinein, den Frieden. Wodurch? Durch den Nagel in seiner Hand. Also allein das Wort predigt schon so viel, dass ich euch das nicht vorenthalten wollte. Es gibt ein Buch, das heißt Hebrew Word Pictures. Ich habe es nur auf Englisch. Ist sehr interessant. Ich kann es mal gerne mitbringen, dann könnt ihr reingucken. Oder ich kopiere euch das mal dort an den Stellen. Es ist faszinierend, was Gott alles in diese Sprache hineingelegt hat. Nun nennt Gideon diesen Altar, der Herr ist Friede. Und wieder interessant, er nimmt den Altar, den er so nennt. Das haben wir tatsächlich bei Abraham schon gehabt und jetzt beim letzten Mal mit Mose auch, der den Altar genannt hat, der Herr ist mein Feldzeichen. Das haben wir nicht bei jedem der Namen, aber es ist interessant, dass es bei diesen drei Namen so ist, weil der Altar spricht von dem Opfer und das Opfer ultimativ eben auf das Opfer hinweist, das Jesus für uns am Kreuz getan hat. Und da stecken jetzt wieder ganz, ganz viele Dinge drin und ich hoffe, ich mache es nicht zu verwirrend, aber zur Not könnt ihr ja hinterher nachfragen oder euch es nochmal anhören. Ein ganz wichtiger Aspekt kommt direkt hier im Text nochmal vor, bevor uns dieser Name offenbart wird. Also Gideon sieht, dass der Engel des Herrn auffährt mit dem Feuer und sagt sich, ach Herr, Herr, habe ich doch den Engel des Herrn von Angesicht zu Angesicht gesehen. Klammer auf, jetzt muss ich sterben, Klammer zu. Der Herr sprach zu ihm, Friede sei mit dir, fürchte dich nicht, du wirst nicht sterben. Das fürchte dich nicht ist eine Phrase, die wir immer wieder hören müssen. Es gab nur ein einziges Mal, wo es den Menschen dann leider doch nicht gehört haben, aber da haben sie wenigstens zugegeben, dass sie Angst hatten. Nämlich direkt nach dem Sündenfall. Adam und Eva haben bemerkt, oh nein, wir sind nackt, haben sich mit Feigenkleidern Kleider gemacht. Und dann haben sie Gottes Stimme gehört und haben sich versteckt. Und Gott geht durch den Garten und ruft, Adam, wo bist du? Und Adam kommt irgendwann raus und sagt, ich fürchtete mich, als ich deine Stimme hörte. Seit wir in Sünde sind, fürchten wir uns vor Gott. Und das nicht einfach, weil Gott halt so schrecklich ist, sondern weil wir Angst haben, dass er uns mit dem Tod bestrafen muss. Weil wir tief innen doch alle wissen, dass wir Sünder sind. Und darum kommt dann immer wieder durch die ganze Bibel hindurch, dass Gott selber oder seine Engel zu den Menschen sagen, fürchte dich nicht. Immer und immer wieder. Und auch hier sagt es Gott Gideon, sogar mit dieser Verbindung, fürchte dich nicht, du wirst nicht sterben. Ganz im Gegenteil, ich brauche dich nämlich jetzt, um mein Volk zu retten. Und da merken wir, der Gegensatz von Friede ist Furcht in der Bibel. Denn dort, wo immer wieder die Furcht aufkommt, können wir nicht wirklich Frieden haben. Das kennt ihr ja auch. Sobald ihr euch vor etwas fürchtet, kommt da nicht wirklich der Frieden rein. Aber sobald der Friede reinkommt, hat die Furcht zu weichen. Hin und her geht das manchmal. Und das ist dann auch ganz toll, der Segen, den die Priester immer sprachen. Nach dem Opfer und der dann in den Kirchen ganz oft gesprochen wird, den ich auch gerne immer wieder spreche, ist ja dieser, der Herr segne dich und behüte dich, der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig, der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Dieser Segen wurde immer wieder gesprochen, jedes Mal, nachdem die Priester das Opfer dargebracht haben. Und dann kommen sie an, stellen sich vor das Volk und segnen das Volk. Und Gott sagt an der Stelle auch noch, ihr sollt meinen Namen auf das Volk legen, dass ich sie segne. Und eben dieser Segen endet damit, er schenke dir Frieden. Eben mit all dem, was dazugehört. So, Gottes Erlösername. Er erlöst uns von der Furcht. Und da kommt der Altar nun natürlich auch nochmal wieder hinein. Denn schon bei Adam und Eva war klar, eigentlich müssten die jetzt sterben. Aber sie sind ja nicht direkt gestorben. Was hat Gott stattdessen gemacht? Er hat ihnen Kleider von Tierhäuten gemacht und das spricht ziemlich stark dafür, dass die Tiere haben sterben müssen. Hat ihnen mitunter auch noch gezeigt, wie er das alles mit seinen Händen macht, wie man das macht, damit sie es später auch machen können und hat sie dann aus dem Garten geschmissen. Und dann kommen immer wieder die Opfer. Die Opfer, die Opfer, die Opfer, bis hin zu Jesus. Eins dieser Opfer, die Mose einsetzt, könnt ihr in 3. Mose nachlesen, ist das sogenannte Dankopfer oder Friedensopfer. Das sind die gängigen Sachen. Das Friedensopfer war ein Opfer, bei dem man geteilt hat. Beim Orient ist es nämlich so, wenn ich Leute zu essen bei mir habe, dann teilen wir dieselben Nährstoffe und werden sozusagen eins dadurch. Dadurch habe ich dann, wenn ich jetzt bei einem Stärkeren bin, die Garantie, wenn ich angegriffen werde, steht er mir bei. Dann schafft er mir Frieden. Obendrein ist es ein Zeichen unserer Freundschaft. Steckt noch einiges mehr drin. Und dieses Opfer wurde halt zum Teil verbrannt. Wenn man so will, hat Gott einen Teil gegessen. Dann hat es derjenige bekommen, der geopfert hat, der Priester hat etwas bekommen und derjenige, der geopfert hat, konnte noch mehr Leute einladen. Also all diese Leute haben durch dieses eine Friedensopfer, das gebracht wurde, Frieden mit Gott gehabt, haben Tischgemeinschaft mit ihm gehabt und haben gewusst, dadurch, dass wir jetzt mit Gott zu Tisch sitzen, beschützt er uns und schenkt uns seinen Frieden. Und von diesem Frieden spricht Jesus dann, als er mit seinen Jüngern zu Tisch sitzt beim letzten Abendmahl. In Johannes 14, Vers 27, das ist ein ganz steiler Vers, sagt Jesus zu den Jüngern: Den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt, euer Herz erschrecke nicht. Also, da macht Jesus schon mal ganz klar, ich gebe euch einen Frieden, den diese Welt nicht kennt. Vielleicht wisst ihr es, die Abschiedsreden Jesu in Johannes 13 bis 17, da bereitet er seine Jünger darauf vor, dass er geht. Aber er bereitet sie auch darauf vor, dass der Heilige Geist kommt. Der Heilige Geist, der uns in alle Wahrheit führen wird, der uns alles offenbaren wird, was wichtig ist. Der Heilige Geist, der in uns lebt, durch den Jesus dann auch wieder in uns lebt. Und ein ganz wichtiger Aspekt ist der Frieden. Gegen Ende seiner Abschiedsreden, Johannes 16, da bin ich gerade nicht sicher, ob es 32 oder 33 ist, sagt Jesus: Dies alles habe ich euch gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. Also wieder der Frieden. Und ihr müsst ja bei euch bedenken, das Neue Testament haben wir zwar in Griechisch überliefert, aber Jesus hat mit seinen Jüngern ja Hebräisch und auch Aramäisch gesprochen. Mitunter aber an dem Abend Hebräisch, weil sie in Jerusalem waren. Das heißt, er sagt: Meinen Shalom gebe ich euch. All das, was da drin steckt. Wohlergehen, Gesundheit, Frieden, Freundschaft. Alles ist komplett. Das alles gebe ich euch. Und ich sage euch all diese anderen Worte, die ihr dann nachlesen könnt, damit ihr in mir Frieden habt. Frieden ist ja ein wichtiger Aspekt beim Krieg. Kriegen wir jetzt halt mit den Friedensgesprächen, die dann immer wieder mal funktionieren und dann doch nicht. Paulus macht uns klar, wir sind eigentlich auch im Krieg, zumindest gewesen. Seit dem Zeitpunkt, da Adam von der verbotenen Frucht gegessen hat, sind er und all diejenigen, die von ihm kommen, im Krieg mit Gott. Das Problem ist ja, Gott ist stärker. Ganz gleich, ob sich die ganze Menschheit nun vereint oder nicht. Und ob wir noch alle Engel auf unserer Seite hätten, selbst die zwei Drittel der Engel, die noch bei Gott sind, wenn die jetzt auch noch fielen, wir kämen gegen Gott nicht an. Ziemlich blöd, gegen jemanden zu kämpfen, gegen den man nicht gewinnen kann und der einen dann auch dafür noch komplett zerstören muss, weil man in Rebellion gegen ihn lebt. Gottes Lösung: Er kommt selber auf die Erde in seinem Sohn und bezahlt den Preis für unsere Rebellion. Und dann schreibt Paulus in Römer 5, das ist in Vers 1, da wir nun gerechtfertigt worden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Also, all das, was uns verloren gegangen ist, dadurch, dass wir im Krieg mit Gott waren, kriegen wir dadurch wieder, dass Gott selber gesagt hat, ich nehme euren Platz als Rebellen ein. Wenn wir dann kapieren, wie Barabbas, da wo Jesus hängt, da sollte ich eigentlich hängen. Und wo wir sagen, ja, das nehme ich gern für mich an, kommt auf einmal der Friede hinein. Der Friede Gottes, den wir auf einmal wiederkriegen. Und da gehört eben all das mit hinein. Verkommenheit, Sicherheit, Gesundheit, Wohlergehen, Freundschaft, Friede, steckt alles mit drin. Kann man ein bisschen ankommen mit, Moment, ist es jetzt nicht Wohlstandsevangelium, wenn du sagst, da steckt auch Wohlstand drin. Es kann einen Wohlstand geben im Mangel. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, wo es in den Sprüchen steht. Aber Salomo schreibt dann in den Sprüchen, dass es tatsächlich so etwas gibt. Jemand, der satt wird von ganz wenig Essen und der reich ist, der verhungert schier. Also, dass es Wohlstand gibt in der Armut, den Gott schenken kann. Da verweise ich nochmal auf der Herr, mein Versorger, mit den Beispielen von Elia und Elisa, wo Gott in der Armut eigentlich versorgt und die ganz Reichen müssen hungern. Also dadurch, dass wir gerecht sind durch den Glauben und die Gerechtigkeit kommt, wenn ich mich gerade richtig erinnere, an meine Planung beim nächsten Mal dran, dadurch haben wir diesen Frieden mit Gott. Dieser Friede mit Gott, dass wir nicht mehr in Furcht leben müssen vor ihm. Dieser Frieden, dass wir wissen dürfen, wir können das alles bekommen. Gott kämpft nicht mehr gegen uns, Gott kämpft auf unserer Seite. Da haben wir nochmal wieder den Namen, der Herr ist mein Feldzeichen. Das finde ich so schön, diese Namen, die sind irgendwie doch alle miteinander verstrickt. Und ein anderer Name, der dann demnächst noch kommt, der gute Hirte. Eben auch wieder, der im Frieden mit dem Hirtenstab da hineinkommt. Jesus sagt in Johannes 10, Vers 10, der Dieb kommt zu rauben, zu stehlen und umzubringen. Also all das, was uns passiert, wenn wir nicht zu Jesus gehören. Da wird uns das Leben geraubt, auf alle möglichen Weisen, zum Beispiel eben durch die Angst, durch den Unfrieden. Also rauben, zu stehlen, gewisse, ein bisschen anderer Aspekt, da müsste ich nochmal ins Griechische genauer gucken, um das zu sagen, und umzubringen. Wenn der Teufel könnte, würde er uns umbringen und wir bringen uns ja manchmal schon selber um, dadurch, dass wir so viel Angst haben und alles Mögliche. Und dann sagt Jesus, aber ich bin gekommen, damit sie das Leben im Überfluss haben. Überfluss, so wie wenn ihr mal im Kloster wart, dieser Brunnen im Kloster, der dann, also drinnen im Kloster, der Springbrunnen, geht in die erste Schale, die wird voll, fließt in die zweite Schale, wird voll, fließt in die dritte Schale, wird voll. So möchte uns Jesus füllen. Und das ist ein Bild von diesem Frieden, den wir in Jesus haben können. Auf der einen Seite, was der Teufel uns alles nimmt und nehmen will und überhaupt, und auf der anderen Seite dieses vollkommene Leben von Gottes Shalom. Finde ich auch sehr schön, als Jesus seinen Jüngern das erste Mal begegnet nach der Auferstehung, was sagt er zu ihnen? Friede sei mit euch. Sie reden und so weiter, Jesus verschwindet, dann kommt Thomas, die Leute sagen ihm, hey, wir haben Jesus gesehen. Thomas, richtig. Eine Woche später erscheint Jesus ihnen wieder und sagt wieder, Friede sei mit euch. Und dann 40 Tage nach Ostern zur Himmelfahrt heißt es, er segnete sie. Und da ist sehr wahrscheinlich, dass er auch diesen Segen gesprochen hat, den die Priester sprechen sollten, weil Jesus unser hoher Priester ist. Da spricht er also wieder den Frieden zu. Also ich habe noch viel, viel mehr Stellen zum Frieden. Das ist jetzt, das wird den Rahmen sprengen. Ein paar kurze Verse, die ich einfach nochmal reinwerfe. Galater 5, 22 sagt Paulus, die Frucht des Geistes kann ich die selber nie richtig auf Deutsch aufzählen, obwohl es mein Taufspruch ist. Ich kann es auf Englisch, aber fängt an mit Liebe, Freude, Friede, Geduld. Also, wenn der Heilige Geist in uns leben und wirken kann, ist eine Frucht davon, oder ist ein Teil dieser Frucht davon, dass wir Frieden haben. In den Umständen, die um uns herum sind, da kann etwas Leben, Bedrohendes auf uns zukommen und wir haben Frieden. Warum? Weil wir wissen, selbst wenn ich sterbe, ich weiß doch, wo ich hinkomme. Selbst wenn der Tod mir gegenübersteht, kann ich ihm sagen, also theoretisch, je nachdem, wie ich dann in der Verfassung bin, aber ich kann dem Tod sagen, du hast ja gar keine Macht über mich. Du kannst mir gar nichts. Im Gegenteil, wenn du, Tod, mich jetzt umbringst, dann lebe ich erst recht. Und auch bei den anderen Sachen, die uns bedrohen wollen, wir können Frieden haben. Wenn wir uns auf Gottes Namen berufen, dass wir plötzlich sagen, du bist doch der Gott des Friedens. Das schreibt Paulus in Römer 15 zum Beispiel, Römer 15, 13. Beziehungsweise da ist es nochmal der Friede Gottes und in 15, 33 ist es der Gott des Friedens. Also du bist der Gott des Friedens. Und darauf berufe ich mich. Na, wenn ihr euch nochmal erinnert, anrufen den Namen des Herrn ist zum einen Gott selber mit Namen rufen und uns auch auf ihn berufen, weil der Name ja sein Wesen ist. Dann schreibt Paulus in Epheser 2, Vers 14 über Jesus, er ist unser Friede. Ist übrigens gewissermaßen, dass Paulus dort zeigt, dass es eine Erfüllung ist von Jesaja 9, Vers 6, weil Jesaja dann nämlich über Jesus schreibt, er wird der Friede sein. Und nochmal wieder, Friede nicht einfach nur, dass wir ruhig sein können, sondern da steckt all dieses andere auch noch mit drin. Wo wir uns wirklich auch daran festklammern dürfen, dass wir sagen können, jetzt geht's mir wirtschaftlich so schlecht, aber ich darf mich auf den Frieden Gottes berufen, dass es mir selbst in dieser dreckigen Situation so gut gehen wird, dass ich versorgt bin. Und jetzt noch das Wichtigste, das lese ich auch noch mal selber, Philipper 4. Der Philipperbrief ist ja der Brief der Freude. Obwohl Paulus im Knast sitzt, kann er den Philippern schreiben, freut euch in überhaupt. Und das lese ich tatsächlich ab dem Vers. Freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich, freut euch. Eure Freundlichkeit lasst alle Menschen erfahren, der Herr ist nah. Und jetzt kommen die wichtigen anderes ist auch wichtig, aber die Verse, die mir jetzt hierbei nochmal wichtig sind. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Sorgen ist eine Art von sich fürchten. Bin mir gerade nicht mehr sicher, ob Tobi da am Sonntag auch drauf eingegangen ist, aber sonst habt ihr jetzt noch mal einen anderen Aspekt davon. Sich Sorgen machen ist ja Angst haben davor, was passiert, wenn. Also diese Furcht, die wir haben, seit wir getrennt sind von Gott. Also sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst euer Bitten und mit Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Auch so ein bisschen wieder, wir berufen uns ja auf Gottes Namen, der Gott des Friedens ist, der unser Versorger ist, der für uns kämpft, der der gute Hirte ist, unsere Gerechtigkeit, der immer da ist. Und dann heißt es, und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Zumindest in der Landeskirche ist das ein üblicher Schluss für die Predigt. Ich mag diesen Vers entsprechend auch gerne mal bei Predigten am Ende verwenden, wenn ich in der Landeskirche predige, weil es so ein genialer Satz ist. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft. Das ist nicht erst seit der Aufklärung so bei uns Menschen, dass wir alles mit der Vernunft erklären wollen. Die Aufklärung hat das nochmal wieder aufgebracht. Aber zum Beispiel auch die Griechen schon damals bei Paulus, die wollten alles ordentlich und vernünftig erklären können. Und vielleicht ist euch das in eurem Leben schon aufgefallen, man kann nicht alles vernünftig erklären. Die Verheirateten wissen das besonders, wenn sie sich den Ehepartner angucken. Das ist nicht mit menschlicher Vernunft zu erklären, was er da macht. Zumindest an vielen Punkten. Und dann ist es so gut zu wissen, Gott steht da drüber. Ich finde es zum Beispiel sehr gut, dass Paulus den Männern nicht schreibt, versteht eure Frauen, sondern liebt eure Frauen. Paulus sagt, ich will euch keine unmögliche Aufgabe geben, das andere ist schon schwer genug, aber wenigstens das sollt ihr machen. Und dann eben der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Doch noch ein anderer Vers, Kolosser 3. Der Friede Christi, 3 Vers 15 ist es, der Friede Christi, zu dem ihr auch berufen seid, der regiere in euren Herzen und seid dankbar. Da haben wir das ähnlich wie beim Philipperbrief. Der Friede Gottes kommt in unsere Herzen hinein, weil Gott der Gott des Friedens ist. Wenn wir jetzt nochmal kurz zurückgucken zur Geschichte mit Gideon. Er hat diesen Altar, der Herr ist Friede, genannt. Zum einen, weil Gott ihm selber gesagt hat, fürchte dich nicht, du wirst nicht sterben. Beziehungsweise Friede sei mit dir. Du wirst nicht sterben. Das war für ihn ein Grund. Und dann wusste er aber auch, Gott ist es, der uns den Frieden wiederherstellt. Dieser Frieden, den uns die Midianiter nehmen. Weil sie halt, wie der Dieb in Johannes 10, Vers 10, immer nur ankommen, um zu rauben, zu stehlen und umzubringen. Weil sie das Getreide rauben, weil sie die Sicherheit rauben und weil sie den Leuten die Lebensunterlage rauben und manche bestimmt dadurch verhungert sind, also gestorben sind. Und wer das verteidigen wollte, der ist bestimmt auch einen Kopf kürzer gemacht worden. Gideon weiß, dieser Unfriede, der jetzt da ist, den wird Gott wegschaffen und wird wieder Frieden herstellen. Durch das Opfer und dadurch, dass er Gideon beruft. Interessant ist dann noch, Gideon hat dann in der Nacht noch den Auftrag von Gott bekommen, den Altar des Baal abzureißen, der bei ihm auf dem Grundstück steht, weil der seinem Vater gehört. Gideon traut sich erst in der Nacht, das zu machen, aber er macht's und baut für Gott einen Altar dorthin. Also wieder, dass der Altar dort steht und wird dafür dann von den Leuten, als Baal sich gar nicht rächen kann an ihm, Jerub Baal genannt. Das heißt so viel wie derjenige, der mit Baal streitet. Baal, der Gott der Kanaaniter, wenn man so will, der Zeitgeist, der Gott, den sie halt da zu dem Zeitpunkt verehrt haben, der kommt nicht an gegen den, den Gott als Retter in die Welt gestellt hat. Zu dem Zeitpunkt Gideon. Und der Gott dieser Welt, der Teufel, der kommt nicht an gegen den, den Gott uns in unsere Zeit gestellt hat. Gegen Jesus. Weil Jesus den Altar abreißt in meinem Leben, den ich immer und immer wieder für Baal aufbaue. Weil es mir doch irgendwie besser passt, dass ich Baal verehre, weil der irgendwie doch meinem Lebensstil mehr zusagt an allen möglichen Punkten. Und irgendwie ist das für mich logischer. Das ergibt meine Vernunft. Und dann kommt Jesus hinein und sagt, das brauchst du nicht. Vertrau mir. Oder mit den Sprüchen Salomos, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in all deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Jesus reißt die Altäre in meinem Leben um und er reißt auch die Altäre in unserer Gemeinde um. Denn wenn wir uns umgucken, stellen wir plötzlich fest, oh, da haben wir dort dem Zeitgeist einen Altar gebaut, da haben wir dort dem Zeitgeist einen Altar gebaut, da machen wir einen Kompromiss, dort machen wir einen Kompromiss. Und dann kommt Gottes Wort hinein, kommt Jesus hinein und reißt das Ding ab und wir erkennen plötzlich wieder, es geht nur um Jesus. Und Jesus schenkt dann in mein Leben persönlich und wird es auch uns als Gemeinde schenken, diesen Frieden. Der Frieden, der daraus besteht, dass wir vollkommen sind, dass wir heil sind, dass wir in Sicherheit sein können, selbst wenn plötzlich Verfolgung ausbricht, dass wir in Freundschaft leben können, in Gesundheit, dass es uns gut geht, wenigstens in geistlichen Dingen, aber dadurch dann auch noch in den anderen Sachen. Das dürfen wir mitbekommen. Warum? Weil unser Gott der Gott des Friedens ist. Und er ist sogar extra in seinem Sohn auf die Welt gekommen, damit wir in ihm Frieden haben. Weil Gott nicht den Krieg will, weil er nicht die Zerstörung seiner Menschen will, sondern weil er will, dass wir im Frieden leben, im Shalom. Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass du in diese Welt gekommen bist. Wir danken dir dafür, dass wir deinen Frieden genießen dürfen. Dieser Friede, der alle Vernunft übersteigt. Und wir danken dir dafür, dass wir uns darauf berufen dürfen, durch dein Opfer. Und dass wir das über unser eigenes Leben aussprechen dürfen, dass wir das über das Leben unserer Freunde und Verwandten aussprechen dürfen. Dass wir das aussprechen dürfen über unsere Gemeinde, über unsere Region, dass du den Frieden hier herstellen willst. In den einzelnen Herzen in der Gemeinde, danke dafür. Und wir wollen dich da auch anrufen, weil du der Gott des Friedens bist. Und uns diesen Frieden wiederherstellen willst, dadurch, dass wir dein Opfer groß machen in dieser Welt. Dazu hilfst du uns. Und wir bitten dich das in deinem heiligen und lebendigen Namen. Amen.